Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Annelie Kaufmann.
Und mit mir, Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Wenn Männer Frauen töten, wie viele Femizide gibt es in Deutschland?
Anklage gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer. Er erinnert sich an nichts.
TikTokerin filmt ihren Verfolger im Parkhaus. Darf man Tätervideos online stellen?
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Fast jeden Tag werde in Deutschland eine Frau Opfer eines Femizids. Das hat gerade auch die Gleichstellungsministerin in Nordrhein-Westfalen gesagt. Und das ist ja so eine ziemlich plakative Zahl, die immer wieder im Zusammenhang mit dem Thema Femizide genannt wird. Jetzt gibt es aber eine Studie des Landeskriminalamts NRW. Bestätigt die das denn?
Ja, das Landeskriminalamt hat nur Tötungsdelikte in Nordrhein-Westfalen untersucht, liegt ja auch nahe. Deshalb enthält die Studie keine absoluten Zahlen zu Femiziden in Deutschland. Also deswegen kann man da die Aussage, fast jeden Tag ein Femizid in Deutschland, natürlich jetzt nicht anhand dieser Studie überprüfen. Es geht dem LKA auch weniger um absolute Zahlen, sondern eher um den Anteil der Femizide an allen Tötungsdelikten an Frauen. Und konkret ist das LKA so vorgegangen, dass es Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen aus 10 Jahren in NRW untersucht hat. Also von 2014 bis 2023 vollendete und versuchte Tötungen. Insgesamt waren das 1666 Fälle. Dabei wurden 522 Fälle als eindeutige Femizide identifiziert, also rund ein Drittel. Bei den vollendeten Tötungen war der Anteil noch geringer, also von 938 umgebrachten Frauen kamen laut LKA nur 238 durch einen eindeutigen Femizid ums Leben, also ein Viertel war das.
Würde mich ja mal die Definition von Femizid interessieren, die das LKA da angewandt hat. Ich würde Femizid so verstehen als Tötung einer Frau, bei der es darum geht, einen männlichen Besitzanspruch oder jedenfalls die männliche Vorstellungswelt durchzusetzen. Also ein, wenn du dich nicht so verhältst, wie ich das will, dann bist du es nicht wert, am Leben zu bleiben.
Also es gibt ja keine offizielle Definition des Begriffs Femizid, also weder im Recht ist das irgendwo definiert, noch in der Sozialwissenschaft. Aber das LKA hat eine ganz ähnliche Definition benutzt wie du. Also es ging von einem eindeutigen Femizid aus, wenn der Täter die Frau aufgrund geschlechtsspezifischer Motive oder geschlechtsspezifische Erwartungen getötet hat. Und das halte ich schon für ganz brauchbar. Ganz überwiegend ging es in der LKA-Studie dann auch um Trennungsfemizide. Also das heißt, die Frau hat sich getrennt oder will sich trennen und der Partner oder Ex-Partner akzeptiert es nicht und bringt sie um.
Also das LKA geht bei rund einem Drittel von eindeutigen Femiziden aus. Vielleicht schauen wir erstmal, was ist denn mit den anderen 2 Drittel? Was sind denn das für Fälle?
Also zunächst gibt es die eindeutigen Nicht-Femizide. Das sind laut LKA rund 40% der Tötungen an Frauen. Da geht es zum Beispiel um Raubmorde, Taten von psychisch Kranken, Mütter, die ihre Töchter töten. Vor allem aber geht es zahlenmäßig, die größte Gruppe ist fahrlässige Tötungen von Frauen im Krankenhaus und im Pflegeheim. Also das haben die da auch in die Großgruppe mit einbezogen und zwischen
also da werden Frauen getötet, aber es geht eben nicht speziell um diese geschlechtsspezifischen Motive oder Erwartungen.
Genau, das sind die Nicht-Femizide. Und zwischen diesen eindeutigen Femiziden, also der ersten Gruppe, Trennungspartnerschaftstötungen und den eindeutigen Nicht-Femiziden, Raubüberfälle und Krankenhauszwischenfälle, da gibt es noch die Kategorie der möglichen Femizide, die rund 20% der Fälle erfasst. Da wusste das LKA einfach zu wenig über den Fall und die Motivation des Täters. Und ja, das können halt Femizide sein oder auch nicht. Und in 10% der Fälle, da heißt es beim LKA einfach keine Angaben. Also da ist alles natürlich irgendwie nur bedingt aussagekräftig, aber immerhin auch ehrlich vom LKA.
Also laut LKA NRW ist der Anteil der Femizide an Frauentötungen mindestens 1/3, maximal sowas wie 60%, vielleicht irgendwo dazwischen. Das ist jetzt keine eindeutige Antwort.
Nee, Also die ultimative Antwort, die erwarte ich mir von einer Untersuchung durch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, KFN. Die soll Ende des Jahres kommen. Da warten viele drauf. Also auch das Bundesjustizministerium hat schon gesagt, also so mit dieser Debatte fängt es erst an, wenn die KFN-Untersuchung vorliegt.
Ja, aber bis dahin zitieren alle weiter das Bundeskriminalamt, das im Vorjahr ja ein Lagebild veröffentlicht hat, in dem es die These aufgestellt hat, es gebe fast jeden Tag einen Femizid in Deutschland.
Ja, also das ist wirklich Originalzitat BKA. Also es ist jetzt nicht irgendwie untergeschoben oder rausgelesen, sondern das steht da in der Überschrift zu diesem Lagebild. Aber auch in den BKA-Zahlen, da finden sich Zweideutigkeiten. Also da ist zum Beispiel auch der Satz, 2023 wurden in Deutschland 155 Frauen Opfer von Gewalttaten mit tödlichem Ausgang durch ihre Partner oder früheren Partner. Zitat Ende. Also das wäre dann 155 im Jahr. Es wäre dann nicht jeden Tag ein Femizid, sondern jeden zweiten Tag ein Femizid. Aber also ehrlich gesagt, ich finde das jetzt auch wirklich sekundär, ob es in Deutschland nun jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Femizid gibt. Also auch wenn es nur 155 Fälle pro Jahr sind, das ist doch einfach erschreckend viel. Also worum diskutiert man da eigentlich?
Ja, drin? Ich stimme dir dazu. Also 155 Fälle sind immer noch eine absolut erschreckende Zahl. Und das ist ein Phänomen, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Das ist irgendwie eine dramatische Situation. Aber ich finde trotzdem, dass wir diese Diskussion nicht so ganz ignorieren können, weil wenn immer wieder gesagt wird und ja auch prominent gesagt wird, es gibt fast jeden Tag ein Femizid in Deutschland, dann geht auf der anderen Seite die Debatte los, das stimmt doch gar nicht, wie wurde das denn jetzt genau berechnet? Und dann reden wir ja genau eigentlich an der Sache vorbei. Also dann reden wir an dem Thema vorbei. Was können wir denn da tun? Warum gibt es so viele solcher Taten? Und insofern glaube ich schon wichtig, dass das mal geklärt ist, auch damit man dann eigentlich besser damit umgehen kann und hoffentlich was dagegen tun.
Gut, aber da wir es heute ja nur leider nicht klären können, dann kommen wir doch mal zum Wesentlichen, nämlich zu den rechtspolitischen Forderungen.
Du meinst die Forderung, dass es ein neues Mordmerkmal für Femizide geben sollte?
Ja, also das ist ja zum Beispiel so eine aktuelle Diskussion, auch bei der letzten Justizministerkonferenz war das Thema, die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina, Grüne, die fordert, den Femizid als 10. Mordmerkmal einzuführen und die CDU und CSU, die hat im Vorjahr schon einen fertigen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach die Ausnutzung körperlicher Überlegenheit zu einem neuen Mordmerkmal werden soll. Also auch da ist es das Ziel, die Tötung von Frauen durch ihre Partner und Ex-Partner als Mord statt nur als Totschlag verurteilen zu können.
Aber das würde eben auch noch ganz andere Fälle umfassen, wie zum Beispiel diese Kindstötungen, oder?
Ja, da hast du recht, ne? Also das zeigt schon, also so, dass es zu auch wieder ganz komischen Ergebnissen führt. Und ich halte es vor allem für völlig überflüssig. Also die Tötung eines anderen Menschen aus niedrigen Beweggründen, die ist ja bekanntlich heute schon als Mord zu bestrafen. Und wenn ein Mann aus Macht- und Besitzdenken seine Frau oder Ex-Frau keine eigenen Entscheidungen zubilligt und sie stattdessen lieber umbringt, ja, dann sind das doch eindeutig niedrige Beweggründe. Also ich sehe hier überhaupt keine Strafbarkeitslücke, wo man jetzt rechtspolitisch agieren müsste.
Es gab vor ungefähr einem Jahr eine ganz interessante Recherche von Kolleginnen von der FAZ. Die haben so 62 ausgewählte Tötungsdelikte an Frauen untersucht und da festgestellt, dass in ungefähr nur 35 Fällen der Täter wegen Mordes verurteilt wurde und in immerhin 23 Fällen Totschlag angenommen wurde und dann auch von den Gerichten ja in teilweise vielleicht ähnlichen, auf den ersten Blick ähnlichen oder vergleichbaren Sachverhalten, dass eben teilweise als niedriger Beweggrund gewertet wurde, diese Art von Besitzdenken, diese Partnerschaftsgewalt, die da stattgefunden hat und auf der anderen Seite aber teilweise argumentiert wurde, ja, der Mann war jetzt so verzweifelt in dieser Beziehung oder der war da jetzt mit schmerzhaften Realitäten konfrontiert, weil die Frau irgendwie eine Kuss-Emoji-Nachricht geschickt bekommen hat bei WhatsApp und der hat sich in einer Sackgasse gesehen oder sowas. Dass es doch relativ uneinheitlich zu sein scheint, wie die Gerichte dann jeweils mit solchen Situationen umgehen.
Ja, also das fand ich auch eine sehr interessante Untersuchung. Also die zeigt also, dass bei ähnlichen Sachverhalten, ne, da ging es um Trennungstötungen, wirklich sehr unterschiedlich bewertet wurde von den Gerichten, also ob ein Täter jetzt aus Macht und Besitzansprüchen seine Frau tötet oder aus Verzweiflung, das lässt sich dann offensichtlich beides irgendwie für Juristen jedenfalls nachvollziehbar begründen. Was aber die Gerichte da oft übersehen, wenn sie also dann auf Totschlag entscheiden und auch nicht richtig aufklären, das ist dann eben die Vorgeschichte so einer Tötung. Also wenn ein Täter jahrelang seine Partnerin immer mehr kontrolliert, überwacht und isoliert und sie soll keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen haben, dann ist eben die Tötung am Ende jetzt kein Akt spontaner Verzweiflung, sondern die Folge eines vorher schon völlig inakzeptablen Verhaltens. Also das ist dann praktisch die Spitze eines Musters, das einfach zutiefst patriarchal ist. Ja? Und hier ist Mitleid mit dem Täter, finde ich, völlig fehl am Platz und eine klare Einstufung als Mord aus niedrigen Beweggründen eigentlich wirklich sehr, sehr naheliegend.
Also wir brauchen keine Änderungen am Mordparagrafen, sondern wir brauchen RichterInnen, die den richtig anwenden. Und man kann sagen, niedere Beweggründe haben eine Vorgeschichte, die sich aufklären lässt. Und das ist doch eigentlich ein ganz überzeugender Ansatz.
Ja, ne? Also so sieht es auch die wohl führende deutsche Femizidforscherin Julia Habermann von der Uni Bochum. Da gab es neulich mal eine Veranstaltung bei der Bundesrechtsanwaltskammer mit Julia Habermann. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Sie argumentiert, dass es jetzt nicht notwendig ist, da einen Automatismus einzuführen, ne? Dass man sagt, bei allen Trennungstötungen ist es immer automatisch Mord. Aber sie fordert von den Richterinnen, dass sie eben zumindest prüfen müssen, ja, ob es in den Beziehungen vorher ein fortdauerndes Macht- und Besitzdenken des Mannes gegenüber seiner Partnerin gegeben hat.
Wenn solche Taten eine Vorgeschichte haben, dann lässt sich ja eigentlich auch ganz gut erkennen, dass eben Frauen möglichst frühzeitig da auch schon Unterstützung brauchen, ne? Oder dass man da auch mit der Prävention ansetzen kann. Also dass Frauen da Zugang haben zu Beratung, dass es verfügbare Plätze in Frauenhäusern gibt, dass es aber auch Ansprechpartner gibt für Täter, dass die sich wenden können an Täterberatungsstellen. Täterarbeit ist ja ein ganz wichtiger Teil von Prävention, womit man ja auch ganz gute Erfahrungen gemacht hat, sind diese elektronischen Fußfesseln bei Näherungsverboten, die dann sowohl der Partner als auch die Frau tragen, sodass dann sofort festgestellt werden kann, wenn der Mann sich der Frau tatsächlich nochmal nähert und man dann auch schnell reagieren kann. Also dass man da viel stärker bei der Prävention ansetzt.
Ja, also da hast du völlig recht. Also so diese ganze Debatte um Strafrechtsverschärfung, das ist ja immer das gleiche Problem. Also so, das ist zwar gut für die Sühne, wenn es dann als Mord bestraft wird. Es ist halt keine Prävention gegen Straftaten. Ja, und da müssen wir wirklich drüber diskutieren. Und insofern ist ja vielleicht auch diese Diskussion über die Frage, ne, so sind wir ja dazugekommen, wie viel Femizide gibt es jetzt in Deutschland, hat ein Gutes, dass es halt überhaupt das Licht auf dieses Thema lenkt. Ja, und man sieht, wie viele es sind und ob es jetzt so viele sind, ist dann sekundär. Aber man diskutiert drüber und kann eben auch über Prävention diskutieren.
Also wir haben uns bemüht, diese Zahlen aufzuklären. Wir warten auf die weitergehenden Studien dazu. Aber es ist auch jetzt schon deutlich, dass es eben nicht nur um Einzelfälle geht, sondern um weit über 100 getötete Frauen pro Jahr. Und dass das ein Thema ist, das in der Tat dringend Aufmerksamkeit braucht. Kommen wir zu Andreas Scheuer. Der war 3 Jahre für die CSU Bundesverkehrsminister und seitdem halten ihn wahrscheinlich 95% der Bevölkerung für einen unfähigen Politiker. Er hat sich inzwischen ganz aus der Politik zurückgezogen und ehrlich gesagt habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir je wieder was von ihm hören. Aber jetzt hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen ihn erhoben. Warst du auch ein bisschen überrascht, Christian?
Ja, ich war auch ein bisschen sehr überrascht, dass da seit 3 Jahren noch ein Ermittlungsverfahren gegen Andreas Scheuer läuft. Das hatten vermutlich nur ganz wenige Leute auf dem Schirm und ich gehörte nicht dazu. Also es ist auch nichts ganz Großes, ne? Es geht um eine uneidliche Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss. Aber es ist dann auch wieder ein interessanter Präzedenzfall. Mit was kommen Politiker so durch oder vielleicht auch nicht?
Also die Sache ist ja interessant, weil es um Erinnerungslücken geht. Und welcher Politiker hat nicht ab und zu Erinnerungslücken, wenn es irgendwie brenzlig wird? Aber ich glaube, wir müssen erst nochmal darüber reden, wie das angefangen hat. Warum gab es denn diesen Untersuchungsausschuss?
Also der Untersuchungsausschuss sollte aufklären, ob Verkehrsminister Andreas Scheuer bei der Einführung einer Pkw-Maut Fehler gemacht hat. Die Pkw-Maut, die war mal ein Lieblingsprojekt der CSU. Zeitweise hieß sie auch Ausländermaut. So wie Deutsche in Österreich oder Frankreich Maut zahlen müssen, sollten Autofahrer aus Nachbarstaaten auch in Deutschland Maut zahlen. So der Plan der CSU. Aber natürlich sollte das Ganze für deutsche Autofahrer nicht teurer werden. Das wäre ja unbeliebt gewesen. Deshalb sollte die Kfz-Steuer für hiesige Autofahrer entsprechend reduziert werden. Und dieses Konzept, dass nur Ausländer zusätzlich belastet werden, das hat der EuGH 2019 für EU-rechtswidrig erklärt. Am Ende musste die Bundesrepublik an die Mautbetreiber 243 Millionen Euro entgangene Gewinne als Schadensersatz zahlen.
Hätte man eigentlich vorher wissen können?
Ja, im Nachhinein haben es natürlich alle schon immer gewusst und es gab auch im Vorfeld wirklich viele warnende Stimmen. Aber es gab auch den EuGH-Generalanwalt, der sagte, das deutsche Mautgesetz ist rechtlich okay in seinen Schlussanträgen, denn die Ausländer zahlen immer noch weniger als die Deutschen. Also die Position des EuGH-Generalanwalts, die wird heute oft verschwiegen, wenn alle über an die Scheuer herfallen.
Na, ist ja gut, dass du ihn wenigstens verteidigst.
Also ich habe zumindest immer erwähnt, dass die Rechtslage nicht ganz so eindeutig war und Scheuer insofern nicht ganz so bescheuert war, aber dennoch hätte Scheuer natürlich warten können, wie der EuGH entscheidet, bevor er den 10-Jahres-Vertrag mit den zukünftigen Mautbetreibern abschließt. Denn dann hätte Deutschland nach dem EuGH-Urteil nicht 243 Millionen Euro Schadensersatz zahlen müssen. Also das war zum Beispiel eine der Fragen, die der Untersuchungsausschuss klären sollte. Warum hat Andi Scheuer nicht auf den EuGH gewartet?
Also aus Sicht der Opposition war das ja klar. Scheuer wollte das Lieblingsprojekt der CSU offenbar noch rechtzeitig vor den bayerischen Landtagswahlen 2021 startklar haben. Und deswegen hat er alle Warnungen ignoriert und die Verträge möglichst schnell unterzeichnet. Aber was war denn nun die Falschaussage von ihm?
Also der Spiegel hatte 2019 aufgedeckt, dass die zukünftigen Mautbetreiber von sich aus angeboten hatten, die Verträge erst nach dem EuGH-Urteil zu unterschreiben. Scheuer hat das natürlich ziemlich in Erklärungsnot gebracht, denn wie kann man riskante Verträge unterschreiben, wenn sogar die Gegenseite anbietet, noch zu warten, bis das Risiko geklärt ist? Dann hat zunächst Scheuer rundweg bestritten, dass es dieses Angebot der Betreiber überhaupt gab. Im Untersuchungsausschuss 2020, also ein Jahr später, hat es dann vermeintlich geschickter angestellt. Da sagte er dann, nach seiner Erinnerung hat es so ein Angebot nicht gegeben.
Und was ist dann jetzt die Falschaussage? Also, dass er die Existenz des Angebots leugnet oder dass er behauptet, er könne sich nicht mehr erinnern?
Die Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt, weil sie die fehlende Erinnerung für eine bewusste Falschaussage hält. Also Scheuer habe den Bundestag über eine innere Tatsache getäuscht.
Und wie will ihm die Staatsanwaltschaft das jetzt beweisen?
Ich denke, da muss man in zwei Schritten vorgehen. Erstmal muss man beweisen, dass es dieses Angebot der Betreiber überhaupt gab. Das wird wohl gelingen. Also zwar ist bei diesen halbseitigen Verhandlungen von Scheuer viel zu wenig protokolliert worden, weil es immer nur darum ging, sich kennenzulernen. Aber die Verhandler der Betreiber, die haben hinterher ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern von diesen Gesprächen erzählt und auch von diesem Angebot erzählt und dass Scheuer es abgelehnt hat und da ist auch was verschriftlicht worden dann hinterher. Also das lässt sich vermutlich beweisen, dass es das Angebot gab. Schwieriger wird es dann mit der Erinnerung Scheuers 2 Jahre später im Untersuchungsausschuss.
Ja, aber da muss man es doch jetzt auch nicht übertreiben mit den Anforderungen, oder? Also wenn es klar ist, dass es dieses Angebot gab, wenn sich das beweisen lässt, dann spricht doch alles dafür, dass Scheuer sich da auch dran erinnert. Also er wollte die Sache beschleunigen, die Betreiber machen ihm den Vorschlag, auf dieses EuGH-Urteil zu warten. Das hätte mehrere Monate Verzögerung gebracht. Sowas vergisst man doch nicht.
Ja, also lebenspraktisch hast du natürlich recht, Annelie, aber die Staatsanwaltschaft hat wirklich viel Aufwand getrieben und viele Zeugen gehört und die Anklageschrift hat 171 Seiten. Das erklärt auch, warum die Ermittlungen dann 3 Jahre gedauert haben. Aber ich bin wirklich gespannt, ob die Anklage dann vor Gericht hält.
Inwiefern sind denn überhaupt Falschaussagen von Politikern strafbar?
Ja, normalerweise dürfen Politiker straffrei Quatsch erzählen, wie wir alle. Anderes ist es aber in einem Untersuchungsausschuss. Gemäß § 162 StGB sind nämlich Falschaussagen in einem Untersuchungsausschuss genauso strafbar wie vor Gericht. Und natürlich muss man sich da nicht selbst belasten im Untersuchungsausschuss. Also wenn da irgendwas Strafbares bei rauskommen könnte, dann darf man die Aussage auch verweigern. Aber das ist ja hier nicht der Punkt. Also so Andi Scheuer hat ja nicht gesagt, ich will nicht aussagen, sondern er hat ausgesagt und hat gesagt, ich erinnere mich nicht so genau, jedenfalls nicht an das, was mir hier vorgehalten wird.
Also es droht ihm jetzt eine Strafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren und die würde aber wahrscheinlich zur Bewährung ausgesetzt in so einem Fall.
Ja, bei einem Mann wie Andrea Scheuer, der ist ja jetzt nicht vorbestraft, liegt Bewährung ziemlich nahe. Aber trotzdem wäre es natürlich ein Warnsignal, ne? So eine Verurteilung oder auch schon die Anklageerhebung, ne? Also das muss ja auch noch zugelassen werden durchs Landgericht, aber wenn das also dann wirklich die Anklage zugelassen wird, dann glaube ich schon, dass das in der politischen Landschaft, also bei Leuten, die auch ab und zu mal Erinnerungslücken haben, die würden schon drüber nachdenken, also dass man vielleicht doch nicht so einfach mit durchkommt.
So ein bisschen ähnlich wie der Fall von ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich im Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss ja auch nicht an seine Treffen mit einem kriminellen Bankier erinnern konnte. Damals hatte der Rechtsanwalt Gerhard Strate ihn dann wegen Falschaussage angezeigt. Aber in Hamburg hat man ja nicht mal mehr Ermittlungen gegen Scholz aufgenommen, weil man keinen Anfangsverdacht gesehen hat.
Ja, und viele haben wohl damit gerechnet, dass auch der Fall Scheuer so glimpflich enden würde.
Ja, vor allem hat Scheuer selbst wohl damit gerechnet, dass die Sache einfach eingestellt wird. Und er hat ja jetzt auch gleich behauptet, die ganze Anklage sei doch politisch motiviert und überhaupt nur dazu da, jetzt das Sommerloch zu füllen.
Ja, also ich meine, zumindest Ersteres ist völlig absurd, also so politisch motiviert, ne? Also so, natürlich ist eine Staatsanwaltschaft nicht ganz so unabhängig wie ein Gericht, da gibt es Weisungsbefugnisse, aber die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg, die ist ja nun immerhin selbst CDU-Mitglied.
Ja, schon eher die fehlende Strafverfolgung von Olaf Scholz politisch motiviert, meinst du?
Ja, ne, so das ist dann irgendwie so halt alles Hamburg. Ich meine, wir wollen jetzt hier kein Politiker-Bashing betreiben, aber einfach rumzulügen, das stärkt jetzt auch nicht das Vertrauen in die Demokratie.
Jeder meiner Freundinnen hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf dem Nachhauseweg. Die Berührung in der S-Bahn war nicht aus Versehen. Und er sagt mir, was traust du dich so rauszugehen? Alle 3 Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon?
Wenn abends im Parkhaus plötzlich ein Typ hinter einem herläuft und sagt, ich will dich mal küssen, dann rennt man am besten. Und das hat auch die TikTokerin Lien gemacht. Aber sie hat das Ganze nebenher auch noch gefilmt und sie hat das Video anschließend im Netz veröffentlicht.
Ja, das Video hat inzwischen mehr als 5 Millionen Aufrufe und 13.000 Kommentare, also gigantisch. Es gibt viele Frauen, die berichten, dass sie sowas auch schon mal erlebt haben und es gibt Zuspruch und Mitgefühl und es gibt viele Leute, die schreiben, ja, aber warum hast du nicht die Polizei gerufen? Und natürlich auch Kommentare, die sagen, ist doch bestimmt nur Fake, so Werbung für das nächste Album, die nächste Single. Also ziemlich viel Aufmerksamkeit für diesen Fall und damit natürlich auch ein wichtiges Thema, aber das Ganze wirft auch juristische Fragen auf, viel mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und die versuchen wir jetzt zu klären.
Also erst noch mal kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Auf dem Video sieht man also Lien in einem Parkhaus. Man hört, wie sie von einem Mann angesprochen wird und sie sagt mehrfach sehr deutlich, geh weg, hör auf, mir hinterherzulaufen, ich will nicht. Und der Mann lässt sie aber nicht in Ruhe und sie rennt zu ihrem Auto und es ist eben zu sehen, dass sie wirklich auch panisch ist. Man sieht dann auch später nochmal, dass der Mann nochmal vor ihrem Auto steht, bevor sie dann schließlich wegfahren kann. Das Ganze dauert relativ lange, bis sie aus diesem Parkhaus rauskommt. Und sie erklärt eben in dem Video auch, ja, wie schlimm die Situation für sie war, dass dieser Mann sie verfolgt hat. Den Mann sieht man auch, aber nicht sehr deutlich. Also man sieht eigentlich hauptsächlich ihr Gesicht. Man kann den Mann aber eventuell schon identifizieren.
Genau. Also ob das jetzt alles genauso passiert ist, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Lien, die Sängerin, hat das in einem zweiten Post nochmal ausdrücklich als echt bezeichnet. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so war. Jedenfalls ist es keine völlig untypische Situation und es gab zum Beispiel auch kurz vorher einen ganz ähnlichen Fall in Bremen, wo auch eine junge Frau nachts verfolgt wurde, ihr Handy dann gezückt hat und das Video ins Netz gestellt hat. Und die Frage ist natürlich jetzt generell, darf man sowas denn filmen, darf man sowas verbreiten?
Also filmen darf man das. In der Situation, in der man irgendwo im öffentlichen Raum angesprochen wird und dann noch so unangenehm, gibt es keinen Grund, warum man das nicht filmen dürfte. Anders wäre das zum Beispiel, wenn man heimlich Bildaufnahmen in einem geschützten Raum macht, also bei jemandem zu Hause, oder wenn man Menschen filmt, die in einer hilflosen Situation sind, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall. Solche Fälle sind gemäß 201a Absatz 1 Strafgesetzbuch strafbar. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also sie darf das filmen und sie darf damit auch zur Polizei gehen. Das hat sie auch gemacht. Also es war so, dass die Münchner Polizei auch auf das Video aufmerksam geworden ist und Kontakt aufgenommen hat. Und sie hat dann eine Anzeige erstattet und nach den Angaben der Münchner Polizei laufen auch noch Ermittlungen in dem Fall.
Wenn der mutmaßliche Täter jetzt identifiziert würde und es würde zu einem Strafverfahren kommen, dann hätte sie Beweismaterial geliefert. Ne? Ist doch eine gute Idee, oder?
Ja, ob es immer eine gute Idee ist, ist so die Frage. Vor allem sollte man sich natürlich in Sicherheit bringen. Aber wenn man filmen kann und damit Beweise sichern, dann spricht auch normalerweise nichts dagegen, dass solche privaten Videos in einem Strafverfahren verwendet werden. Also das ist nur in Ausnahmefällen anders, wenn man vielleicht mal eine wirklich geringfügige Straftat hat, wie jetzt eine Beleidigung, und es ist aber eine ganz intime Situation, in der jemand gefilmt wurde, die in dem Video abgebildet ist, dann könnte das mal unverhältnismäßig sein als Beweismittel. Aber die mutmaßliche Straftat, um die es hier geht, das ist ja eine sexuelle Nötigung nach § 177 Strafgesetzbuch. Und da spricht natürlich nichts gegen so ein Video aus dem Parkhaus als Beweismittel.
Aber dass man eine Situation filmen darf, das heißt ja noch nicht, dass man das Video dann auch veröffentlichen darf. Ne? Erstens sieht das Kunsturhebergesetz vor, dass man Bilder grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten veröffentlichen darf. Und zweitens heißt es in diesem ja schon erwähnten Paragraph 201a Absatz 2, da wird dann auch bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich macht, ne? Also es verbreitet.
Genau, also nehmen wir zuerst das Kunsturhebergesetz. Man braucht natürlich eine Einwilligung, bevor man Bilder von jemandem verbreitet. Das ist ja auch bekannt. Es gibt dann natürlich auch Ausnahmen, also Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte zum Beispiel oder öffentliche Versammlungen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also im Prinzip könnte der Täter, der hier gefilmt würde, jetzt dann zivilrechtliche Ansprüche geltend machen oder auch eine Strafanzeige stellen, aber das wird er ja wohl kaum tun.
Nee, da wäre er ja ein bisschen blöd.
Genau. Insofern ist jetzt eher noch das Strafgesetzbuch relevant. Da gibt es eben diesen 201a. Und da hatte der Gesetzgeber eigentlich eher so Cybermobbing-Fälle im Sinn. Also wenn jemand vielleicht peinliche Aufnahmen von jemand anderem macht und die dann im Internet verbreitet.
Aber wenn jemand bei der mutmaßlichen Begehung einer Straftat gefilmt wird und das wird dann im Internet geteilt und 5 Millionen Mal angeklickt, das kann das Ansehen ja auch schon erheblich beeinträchtigen, oder?
Ja, und so eine Verbreitung kann dann eben schon auch strafbar sein, es sei denn, es gibt ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe oder Veröffentlichung. Diese Ausnahme steht ausdrücklich in 201a Absatz 4. Die Weitergabe an die Polizei zur Beweiswürdigung, das ist eben kein Problem, das hatten wir ja schon gesagt, aber die Veröffentlichung im Internet ist eben was anderes.
Ja, aber wenn ich jetzt damit auf einen Missstand aufmerksam machen will oder ich will den Täter beschämen im Sinne von, guck mal her, was das für eine miese Type ist, dann ist das meiner Meinung nach von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also diese Sozialadäquanzklausel in Paragraph 201a Absatz 4, die soll ja gerade dazu dienen, dass die Grundrechte, also insbesondere die Meinungsfreiheit, ausreichend berücksichtigt wird und nicht irgendwie alles bestraft wird, wo jemand sich empören will oder ja halt irgendwie was zeigen will, eine eigene Aussage durch Bilder untermauern will. Ja. Und was sie da macht, ist ja irgendwie so ein bisschen was Ähnliches wie Berichterstattung in eigener Sache.
Ja, also die Meinungsfreiheit muss da auf jeden Fall eine Rolle spielen und es müssen dann eben die Interessen auf beiden Seiten abgewogen werden. Aber hier ist, glaube ich, auch gar nicht so ganz klar, was sie da eigentlich will. Also ich denke schon, einerseits will sie einen Beweis sichern, dann will sie andere davor warnen, was da passiert ist. Und hauptsächlich ist das wahrscheinlich einfach was sie macht als TikTokerin, wenn sie was Krasses erlebt, dass sie das filmt und ihre Follower daran teilhaben lässt. Und da muss man dann eben, müsste man jetzt in diesem Fall wirklich genau nochmal hinschauen, was sind ihre Interessen, was die Interessen des mutmaßlichen Täters, kommt ja dann auch darauf an, an wen leite ich etwas weiter, also an Freunde oder an hunderttausende Follower oder reagiere ich unmittelbar auf etwas oder nicht, kann ich mein Anliegen vielleicht auch deutlich machen, wenn der mutmaßliche Täter nur verpixelt zu sehen ist. Wir haben auf LTO einen ausführlichen Artikel zu dem Fall, da haben die Anwältin Dr. Anja Schmorl und der Anwalt Dr. Mustafa Enes Özcan den Fall bewertet und mal durchgeprüft, soweit mit dem, was dazu bekannt ist. Und die kommen zu dem Schluss, gibt es schon das Risiko einer Strafbarkeit, aber man kann das mit guten Argumenten auch anders sehen.
Aber wenn man es so versteht, dass sie will, dass nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet wird, also dass das Video vielleicht dazu beiträgt, den zu finden und dass dann die Polizei oder sie zur Rechnung zieht.
Ja, dann wird es schon wirklich problematisch. Also ne, wenn es sozusagen so eine Art Tätersteckbrief im Internet ist, wenn man so eine private Fahndung macht, das ist ja aus gutem Grund eigentlich nicht zulässig. Auch die Polizei warnt da immer wieder davor. Wenn solche Videos oder Bilder mit mutmaßlichen Straftätern in sozialen Medien verbreitet werden, dann bringt das einfach wirklich auch eine große Gefahr mit sich, dass vielleicht jemand meint, er würde denjenigen erkennen und da jetzt mal selber eine Lektion erteilen.
Ja, oder er denkt, er erkennt jemand und dann ist es sogar nur jemand anders, dem dann eine Lektion erteilt wird. Also es ist wirklich gefährlich. Aber die Polizei, die macht es ja durchaus auch, ne? Die fahndet ja auch manchmal öffentlich nach mutmaßlichen Tätern.
Ja, das ist ja auch vorgesehen, diese Öffentlichkeitsfahndung. Aber es gelten ja vor allen Dingen die Voraussetzungen von 131b Strafprozessordnung. Also es muss eine Straftat von erheblicher Bedeutung sein und eine anderweitige Aufklärung ist wesentlich weniger erfolgversprechend. Da gibt es übrigens anders als sonst in der Strafprozessordnung jetzt keinen Katalog von erheblichen Straftaten, sondern auch da ist es immer eine Abwägung, ob eine Öffentlichkeitsfahndung das Interesse des Selbstbestimmungsrechts des jeweiligen mutmaßlichen Täters dann überwiegt.
Also wenn der Straftatbestand jetzt erfüllt wäre mit der Veröffentlichung, wie wäre es, wenn man mal über Notwehr nachdenkt? Also der Typ hat ja immerhin wohl auch ihr Kfz-Kennzeichen notiert und könnte sie weiter bedrohen, also so eine fortdauernde Bedrohungslage.
Ja, kann man drauf kommen, aber die Situation ist vorbei. Es gibt keinen gegenwärtigen Angriff. Wenn das jetzt ein Livestream wäre während des Angriffs, dann kann das tatsächlich als Notwehr gewertet werden. Aber ganz ehrlich, Leute, ein Livestream hilft einem nicht, wenn man in so einer Situation ist. Also wegrennen, Hilfe holen und so schnell wie möglich die Polizei anrufen.
Ja, und hoffentlich passiert euch das nicht. Was ist sonst noch so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Luisa Berger für euch zusammengefasst.
Jimmy Blue Ochsenknecht muss 18.000 Euro zahlen. Der Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht hat Ende 2021 seinen 30. Geburtstag in einem Tiroler Hotel gefeiert. Die Rechnung über 14.000 Euro hat er aber jahrelang nicht beglichen. Was folgte, war ein europäischer Haftbefehl, seine Festnahme in Hamburg und die Auslieferung nach Österreich. Vor Gericht musste sich Ochsenknecht nun wegen schweren Betrugs verantworten. Der Prozess wurde gegen Zahlung von 18.000 Euro beigelegt. Das bedeutet, Ochsenknecht kommt ohne Strafregistereintrag davon. Vor Gericht entschuldigte er sich bei dem Tiroler Hotel und der Öffentlichkeit. Ein Obstquetschi ist kein Immunsmoothie. Beim Drogeriemarkt DM konnten Eltern für ihre Kinder bisher sogenannte Immunsmoothies erwerben. Dabei handelt es sich um ein Fruchtpüree aus Äpfeln, Bananen und Erdbeeren. Der Verein Foodwatch hielt diese Bezeichnung aber für rechtswidrig und ging gerichtlich dagegen vor. Mit Erfolg. Das Landgericht Karlsruhe meint, die Bezeichnung als Immunsmoothie sei irreführend, denn sie suggeriere, dass der Verzehr das Immunsystem positiv beeinflusse. Gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel sind aber nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, etwa wenn sich diese auf anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor, der M muss sein Produkt daher umbenennen. Ermittlungen gegen Blockanwalt wegen Titelmissbrauch. Die Steakhouse-Erbin Christina Block steht momentan wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder im Zentrum medialer Aufmerksamkeit. Jetzt ist aber auch ihr Strafverteidiger Ingo Bott in den Fokus gerückt. Der Grund? Er soll sich auf seiner Website als Professor Dr. Dr. Ingo Bott bezeichnen. Und das, obwohl ihm der Professorentitel und einer der Doktortitel nur ehrenhalber verliehen wurden. Der Zusatz HC für Honoris Causa findet sich aber erst, wenn man auf den Namen klickt. Weil der Missbrauch von Titeln strafbar ist, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg ein Ermittlungsverfahren gegen Bott eingeleitet. Bott selbst distanziert sich von der Kritik, passt seine Homepage aber an. Für LTO war unser Redakteur Dr. Paiman Kalyani beim Blockprozess vor Ort. Alle Verhandlungsberichte und weitere spannende Meldungen gibt es natürlich auf LTO und damit tschüss und liebe Grüße vom Newsdesk.
Und damit kommen wir wieder zu unserem Gewinnspiel. Wir lösen das Rätsel vom letzten Mal auf, da ging es um dieses Geräusch.
Ja, Ja, das war das entspannende Geräusch einer Autowaschanlage.
Ah, ich dachte, es wäre eine Gartenberieselung.
Nein, es war eine Autowaschanlage. Ist doch herrlich. Im Auto sitzen, Waschanlage an und dann puscheln vor den Fenstern diese großen Bürsten vorbei. Aber es war hier schnell Schluss mit der Entspannung, denn in dem gesuchten Fall war nach der Autowäsche der Heckspoiler abgerissen. Also wollte der Autofahrer 3.219 Euro Schadensersatz und der Waschanlagenbetreiber wollte nicht zahlen. Er hatte ja AGB ausgehängt und darunter noch extra einen Zettel, keine Haftung für Anbauteile und Heckspoiler. Aber das hat schon das Amtsgericht Ibbenbüren nicht beeindruckt und auch der BGH hat in seinem Urteil vom 21. November 2024 festgestellt, das gilt nicht für einen serienmäßig und ordnungsgemäß angebrachten Heckspoiler. Da darf man erwarten, dass der heil bleibt. Kunden könnten Waschanlagen, die konstruktionsbedingt nicht in der Lage sind, ihr Auto zu reinigen, nicht im Vorhinein identifizieren und meiden. Stattdessen habe es der Waschanlagenbetreiber in der Hand, bestimmte Fahrzeugmodelle auszuschließen, was er im vorliegenden Fall aber nicht getan hatte.
Diese BGH-Entscheidung hat erraten, Lea Hartmanns, herzlichen Glückwunsch. Bitte schicke uns deine Adresse und wir schicken dir eine Tasse zu.
Und auf das aktuelle Geräuscherätsel hat uns Rechtslagehörer Per Krüger mit seinem Vorschlag gebracht. Vielen Dank, damit hast du schon mal eine Tasse sicher. Wir haben wirklich sehr viele, sehr schöne Ideen für neue Geräuscherätsel bekommen. Aber das hier ist nicht nur die Entscheidung eines wichtigen Gerichts, sondern es ist geradezu ein kleines Hörspiel. Ja, und wenn ihr das rausbekommen habt, wir freuen uns auf eure Einsendung. Bitte per Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de. Und natürlich verlosen wir wieder eine LTO-Tasse. Und ihr könnt auch weiterhin eine LTO-Tasse gewinnen, wenn wir einen Vorschlag für ein Geräuscherätsel auswählen.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Lob, Kritik, Anregungen gerne ebenfalls an rechtslage@lto.de.
Und die nächste Rechtslage gibt es in 2 Wochen.
Bis dahin.
Tschüss.